Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Folge 9 ist das schon. Unglaublich. Herzlich willkommen beim Rendezvous unterm Neonlicht. Herzlich willkommen, Markus Bartelt.
Und herzlich willkommen, Benjamin Lehmann.
Ja, und wir haben uns schon ein bisschen ins Alberne hineingealbert, gelacht. Wir haben schon gesungen, wir haben schon getanzt, wir haben schon richtig Tränen gelacht. Aus gutem Grund. Das Thema heute nämlich, Markus?
Ist, haben wir gelacht? Teil 2, weil wir hatten ja schon mal, haben wir gelacht.
Da haben wir gelacht, mit einem Gast haben wir da gelacht. Wer war das?
Das war Sandra Hermanski.
Richtig. Ach, und da haben wir schön gelacht. Da haben wir geguckt auf Spondi-Sprüche. Wir haben geguckt, ob vielleicht die Mädels den Humor anders empfunden haben als wir Jungs. Haben wir festgestellt, so anders war das nicht. Gab viele Parallelen. Dinge, die für uns ganz neu waren.
Und wir haben so ein bisschen geguckt, was wir für eine Komikgenese hatten im Grunde genommen und dass das Mad-Magazin da ganz wichtig war für unser Humorverständnis und auch die ein oder andere Fernsehsendung, die es dort gab und Anti-Witze, über die man heute gar nicht mehr lachen kann. Und wir haben auch festgestellt, dass es politisch inkorrekter war damals und man hat über viele Dinge gelacht, über die man sich heute gar nicht mehr trauen würde zu lachen oder die man auch heute gar nicht mehr komisch finden würde.
Richtig, und diese Folge hat den Schwerpunkt im Bereich Komödie, Komödien im Kino, Komödien dann für mich, weil ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich habe die Komödien also ein bisschen zeitversetzt gesehen, dann auf VHS-DVD, was ist das? Gab es damals zumindest in unserem Haushalt nicht und darum soll es heute gehen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern Filme, die wir gesehen, geliebt, gehasst haben, zu denen wir was zu erzählen haben.
Ja, es geht auch gar nicht, dass wir das vollständig machen, ansonsten würden wir jeden Zeitrahmen sprengen. Es ist ganz spannend, in der Vorbereitung, auch im Aussortieren, was gar nicht anders ging, gibt es tatsächlich so einige, die du gesehen hast, die ich nicht gesehen habe. Ich habe ganz viele gesehen, manche haben wir auch gemeinsam, aber um es nochmal vorwegzuschicken, weil du hast es gerade erwähnt, dass du viele von den Filmen auf VHS gesehen hast. Haben wir gelacht, Teil 2, es geht ums Kino. Wir hatten schon mal so ein bisschen über das Kino gesprochen, in der dritten Folge war das.
Genau.
Es war für uns etwas von ganz anderer Bedeutung, ins Kino zu gehen. Wir hatten ein hundsmiserables Fernsehprogramm, da lief nichts Anständiges und wenn, dann waren es irgendwelche Filme, die schon 25 Jahre alt waren. Die waren
und um 11 war ja auch Schluss.
Unfreiwillig komisch, um 11 war Schluss. Das heißt, wir sind viel ins Kino gegangen, wir sind häufig, Kino war auch kein so teures Vergnügen und eine ganz wichtige Rolle hatten dabei die Programmkinos. Wir hatten viel, viel mehr von diesen kleinen Kinos. Ich erinnere mich noch an das Klick in der Windscheidstraße, die Kobel in der Giesebrechtstraße, das Schlüter in der Schlüterstraße und diese, jeder Bezirk hatte seine kleinen Kinos. Und in diesen kleinen Programmkinos sind ganz viele Filme immer wieder gezeigt worden und immer wieder gelaufen, sodass witzigerweise Filme, die für meinen Humor und Komikverständnis in den 80ern gespielt haben, eigentlich aus den 70ern kommen. Ich habe die aber erst in den 80ern im Kino gesehen. Zum Beispiel die Filme von Monty Python. Monty Python hat sich 1983 aufgelöst, also nur sehr zu Beginn der 80er Jahre, und haben eigentlich nur einen einzigen Film in dieser Zeit, den 80ern, veröffentlicht. Das war ihr letzter und das war Die wunderbare Welt der Schwerkraft. Aber wenn ich an diese Komikertruppe denke, dann denke ich natürlich auf jeden Fall an Das Leben des Brian. Und Das Leben des Brian ist 1979 hergestellt worden, in die Kinos gekommen, also bei uns dann vielleicht 80 gelaufen. Und natürlich auch Die Ritter der Kokosnuss. Und Die Ritter der Kokosnuss sind von 1975. Aber, wie gesagt, da war ich viel zu klein, hatte ich mir nicht angeguckt. Man ist mit 16 in die Programmkinos gegangen. Man hat dann Gott sei Dank auch schon dann relativ früh sowas wie Tipp oder wie City gehabt. Der große Vorteil von diesen Zeitungen, auch ganz spannend, war eben das abgedruckte Kinoprogramm. Man musste nicht mehr in die Litfaßsäule, man musste nicht mehr anrufen, sondern ich weiß, wir haben dann den Tipp gehabt, wir sind da durchgegangen mit dem Finger durch die Spalten, um zu gucken, welches Kino zeigt am Wochenende Ritter der Kokosnuss, welches Kino zeigt Leben des Brian, und wir sind dann tatsächlich auch dahin gegangen.
Ich fand in der Vorbereitung spannend, so wie du es gesagt hast, dass man viele Dinge ganz woanders hin verortet hat, nämlich in die 80er. Ein Beispiel möchte ich nennen, Louis de Funès hat meine Kindheit sehr geprägt, hatte ich natürlich auch auf VHS im Kino nie gesehen. Und Louis de Funès hätte ich Stein und Beil und ein Meineid geschworen, der gehört in die 80er. Der ist aber tatsächlich ja schon 1983, korrigiere mich, verstorben.
Ja.
Und die vielen, vielen Filme, die er gedreht hat, ja fast wie am Fließband, die sind im Schwerpunkt in den 70ern entstanden. Und sie gehören aber für mich gefühlt, auch weil ich sie da wahrgenommen habe und weil sie da mich sozusagen auch humoristisch geformt haben, für mich in die 80er mit hinein.
Ja, 83 verstorben. Sein letzter Film, Louis und seine verrückten Politessen, 82. Kurz danach, also ich glaube, die Frankreich-Premiere hat er noch erlebt, die Deutschland-Premiere dann schon nicht mehr. Das ist tatsächlich etwas, wo die großen Filme, der Gendarme von Saint-Tropez und wie sie alle hießen, auch Fantomas, also es gab eine Menge tolle Filme, die man auch als Kind dann gesehen hat, aber das waren Filme aus den 70ern.
Ihr trabt zu spät durch Nacht und Wind. Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Ich bin der König aller Angler. Ich bin Artus, Erfinder des Eukalyptus-Bonbons am Stiel.
Monty Python, müssen wir noch wahnsinnig viel dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in unserer Altersklasse wissen es alle. Die Jüngeren haben bestimmt zumindest das Leben des Ryan auch gesehen. Ein wunderbares Gespann von sechs Komikern, die angefangen haben im Fernsehen in den 60er, 70er Jahren, dann mit dem ersten Film der wunderbaren Welt der Schwerkraft ihre Sketche zusammengestellt haben. Sehr körperbetonte Komik, sehr viel Slapstick dabei. Überhaupt die 80er Jahre und die Filme der 80er Jahre, werden wir noch sehen, haben einen hohen Grad an Körperlichkeit. Ganz, ganz viel klassischer, im Grunde genommen dick und doof Slapstick. Ja, was man, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab früher im Fernsehen, natürlich kennst du es. Freitag war das, glaube ich, Freitagnachmittags im ZDF, Väter der Klamotte.
Na klar.
Fand ich bedingt komisch, aber mein Vater, das war so der Humor meines Vaters, der hat das geguckt, wenn er von der Arbeit kam und hat sich totgelacht. Und das andere, was mein Vater bis heute komisch findet, sich auch immer wieder darüber beschwert, dass es das gar nicht mehr gibt, weil der auch mittlerweile verstorben ist, Benny Hill.
Ja, das ist auch, das ist aber
ja, das ist sehr hart.
Ja.
Aber eben auch diese klassischen Slapstick, Mann kriegt Brett vorm Kopf, rutscht auf Bananenschale aus oder ähnliches. Ich finde das heute nicht mehr im Kino. Also heute sind lustige Filme weg von dieser Körperlichkeit, beziehungsweise es ist eine andere Körperlichkeit. Heute haben wir mehr Pipi-Kaka-Kotz-Szenen und Witze. Also sowas wie Hangover, ja, da passiert jetzt natürlich wilde Sachen, aber es passiert kein Slapstick in der Hinsicht. Ja, das ist eine Veränderung.
Du hast gerade gesagt, Monty Python, die Jüngeren werden es vermutlich auch kennen. Und das ist so etwas aus meiner Sicht sehr Zeitloses. Wir sprechen ja immer darüber, du als Dozent, ich als Dozent, wenn wir mit den Studierenden sprechen, es gibt so wenig oder immer weniger Verbindendes. Es ist sehr divers. Jeder hat seine Serie und es gibt auf Netflix und so unglaublich viel, sodass man eben so wenig Schnittmenge hat, über die man sich dann, so wie wir früher, gestern war man im Kino und fast alle waren gestern im Kino in der Klasse und man hat einen Film gesehen und alle konnten darüber sprechen. Und die Python ist aber was, ich glaube, wenn man auch heute in die junge Generation reinfragt, dass eben sowas wie die Ritter der Kokosnuss, das können auch und wissen auch 20-Jährige etwas darüber zu sagen. Das ist wirklich etwas sehr Zeitloses, anders eben als so ein Benny Hill, der es, glaube ich, nicht mehr in den Stream der 20-Jährigen schafft. Oder auch Louis de Funès dürfte schwierig sein in der Altersgruppe. Heute kann man nicht mehr drüber lachen oder können die nicht mehr lachen. Kommt so ein bisschen darauf an, sind die Eltern vielleicht Fans. Aber Monty Python ist natürlich das, was es, glaube ich, schafft und vermutlich auch noch eine Generation weiter schafft.
Also Louis de Funès, die Filme sind wirklich schwer anzugucken heute.
Ja.
Das ist ein Humor, er selber als Choleriker mit diesem Nein doch, Mon.
Erlauben Sie, dass ich mich setze?
Aber ich bitte doch, bitte, bitte, mit gesetzten Herren spreche ich am liebsten.
Was haben Sie? Vielleicht sitzen Sie auf meinem Platz besser. Sitzen Sie jetzt besser?
Viel besser. Gut, viel besser.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch.
Oh.
Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Und da habe ich natürlich angenommen, dass Sie mit ihm Kontakt gehabt hätten.
Aha, peng, peng, tü, tü.
Das ist eine Monsieur. Aber die Filme selber sind ganz, also ich habe gerade neulich versucht, einen Film, den ich großartig fand, Brust oder Keule,
ja.
Wieder zu sehen. Es die Schnittfolge, die Zeit, also wie mit Zeit im Film umgegangen wird, komplett anders. Man möchte eigentlich ständig auf den schnellen Vorspulknopf drücken, damit das ein bisschen schneller abläuft, weil die haben sich Zeit gelassen. Meine Güte, unglaublich.
Ja, geht eben heute nicht mehr. Ne? Kann man also noch nicht mal beim Bügeln ohne Ton, finde ich es noch ganz schön. Oder beim Bügeln ganz leise.
Ganz leise dann, ja.
Dann geht's, ne? Damit man das einmal mitbekommt.
Wobei dieses tatsächlich auch nur aus einem einzigen Film kommt und danach nicht wieder eingesetzt wurde. Aber auch das noch. Es sind, Ritter der Kokosnuss noch ganz kurz, es sind, oder auch neben des Brian, es sind so wirklich Klassiker dabei, ob es eben das Killerkaninchen ist, der schwarze Ritter, dem nach und nach Arme und Beine abgeschlagen werden und der sagt, einigen wir uns auf Unentschieden und ist ja nur eine Fleischwunde. Die heilige Handgranate, mit der man dann gegen das Killerkaninchen vorgeht, der trojanische Hase. Es sind wirklich so viele Gags mit dabei, in einer sehr hohen Dichte, dass man die nicht vergisst. Und ich habe Ritter der Kokosnuss gefühlt mindestens 15 Mal im Kino gesehen und Leben des Brian 20 Mal. Ich hatte auch schon erzählt, irgendeiner hatte dann in unserem bekannten Freundeskreis auch Brian auf VHS und dann sind wir nicht mehr ins Kino gegangen. Wir haben uns dann jeden zweiten Samstag bei einem zu Hause getroffen, gab alkoholische Getränke und Salzbrezeln und andere Geschichten und wir haben uns diesen Film, wir haben angeguckt und wir haben mitgesprochen. Ja, das ist von Jehova über Jeder nur ein Kreuz, über Schwanzus Longus und seine Frau Inkontinentia. Das sind Dinge und auch hier, beide Filme haben sich in meinen Augen sehr gut gehalten, wenn ich die heute sehe, obwohl ich jede Szene auswendig kenne, ja, die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa, die Spalter, ich kann immer noch lachen darüber. Das ist etwas, der gut gealtert ist. Und der Sinn des Lebens, 83 als letzter Film, der dann kam, war auch wieder keine zusammenhängende Handlung, sondern eine Reihe von einzelnen Nummern. Aber auch da dieses Thema Organspende, wir sind jetzt hier, um ihre Leber zu holen und dann, sie haben einen Organspendeausweis und er sagt, ja, ich lebe noch. Und dann sagt er, ja, aber nicht mehr lange, beziehungsweise wenn wir die Organe entnommen haben, die Leber dann nicht mehr. Also auch da sind große Klassiker dabei und ich erinnere noch, wer es gesehen hat, der kennt Mr. Creosote zum Beispiel, nur noch ein winziges Pfefferminzplättchen. Also, ach, ich liebe das großartig.
Also bevor ich mit dem Unterricht beginne, bitte ich die unter euch, die heute Nachmittag an dem Spiel teilnehmen, ihre Kleider nach dem Mittagessen unverzüglich auf den unteren Haken zu hängen. Bevor ihr eure Briefe nach Hause schreibt, falls ihr nicht die Haare geschnitten bekommt. Außer ihr habt einen jüngeren Bruder, der zum Wochenende als Gast eines anderen Jungen ausgeht, welchenfalls ihr seine Notiz abholt. Ihr steckt sie in euren Brief, nachdem ihr die Haare geschnitten bekommen habt und sorgt dafür, dass er für euch die Kleidung auf den unteren Haken hängt. Also...
Sir.
Ja, Weimar?
Mein jüngerer Bruder geht dieses Wochenende mit Dibble aus, Sir. Aber ich kriege meine Haare heute nicht geschnitten, Sir. Also muss ich meine Kleidung runterhängen,
oder? Ich wünschte, du würdest mir zuhören. Das ist doch wirklich ganz einfach. Wenn du deine Haare nicht geschnitten bekommst, dann brauchst du die Kleidung deines Bruders nicht auf den unteren Haken zu hängen. Du holst dann seinen Zettel einfach vor dem Mittagessen ab, nachdem du deine Bibelvorbereitung gemacht hast. Wenn du deinen Brief nach Hause vor der Ruhezeit geschrieben hast, hängst du deine Kleider auf den unteren Haken, dann begrüßt du die Besucher und meldest Mr. Winey, dass deine Notiz abgezeichnet wurde.
Übrigens bei Brian noch als Fun Fact hinterhergeschoben, und das kennt die Generation unserer Studenten mit Sicherheit auch noch, der berühmte Song am Ende, wenn die drei am Kreuz hängen. Ich meine, der Film ist ja wegen Blasphemie in vielen Ländern nicht gezeigt worden oder nur mit Zeitverzögerung gezeigt worden, aber dieser Song Always Look on the Bright Side of Life, der gilt wohl tatsächlich, wie Eric Idleman im Interview sagte, zu den 10 meistgewünschtesten Begräbnisliedern der letzten 15 Jahre. Also es wird jetzt auf den Beerdigungen gepfiffen. Auch das ist natürlich dann Monty Python zu verdanken.
Ja, und diese Truppe ist ja nicht nur in Deutschland, weltweit, sondern natürlich auch in Großbritannien ein großes Thema. Seit 6 Jahren lebe und arbeite ich ja in London, in UK und kann auch da sagen, das fehlt in keinem DVD-Regal. Bei einigen, die Engländer, habe ich auch tatsächlich, wenn ich so daran denke, wenn ich irgendwie bei Freunden bin, da steht auch häufig noch ein Videorekorder, witzigerweise. Und das ist einfach Pflicht. Ja? Und John Cleese, der auch den Fawlty Towers, diese wunderbare Serie gemacht hat, dieses verrückte Hotel, in der brilliert mit so einem tollen Humor, auch die Hitlerzeit auf die Schippe nimmt in einer Folge. Die Deutschen kommen, The Germans Are Coming ist eine Folge. Er ist Hotelbesitzer mit seiner Frau, mit Emmanuel, dem spanischen Kellner, und Dostet, auf den Tablett übersetzt. Grandios und eine wirkliche, ja, eine Figur, die so in die Komik gehört für mich, John Cleese, nachher in den James-Bond-Filmen hier nochmal zu sehen. Und auch da konnte er eigentlich nicht ohne Komik. Ja? Also das konnte man eben gar nicht als Thriller wahrnehmen oder als Krimi wahrnehmen oder als Action, das John Cleese, und man konnte dieses Verschmitzte, für mich zumindest in der Wahrnehmung, eben auch in den Bond-Verfilmungen sehen.
Wir kommen nachher nochmal auf John Cleese zurück, der auch mit Clockwise übrigens einen anderen wunderbaren, lustigen Film gemacht hat. Aber was ich am Anfang gesagt habe, dass Filme der 70er Jahre bei uns in den 80ern erst die Rolle spielten, dank der Programmkinos. Ein anderer ganz großer Film, den wir sehr, sehr häufig gesehen haben, war Kentucky Fried Movie. Ich weiß nicht, ob du den kennst. 1977 vom John Landis als Regisseur gemacht worden. John Landis, der uns auch die Blues Brothers und American Werewolf in London geschenkt hat und ganz andere viele tolle Filme gemacht hat. Und hier haben wir die Zusammenarbeit von Drehbuchautoren, nämlich Zucker, Abrahamson Zucker, auch als ZZ oder Zess bekannt, Jim Abrahams und die Brüder David und Jerry Zucker, die tatsächlich eine unglaubliche Filmmacht in den 70er und 80er Jahren waren, und zwar, wenn es um die komischen Filme ging. Sie haben nicht nur Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Movie, Entschuldigung, gemacht, was... wir werden auch dafür nicht bezahlt. Also Kentucky Fried Chicken, bitte jetzt zu uns kommen, um noch ein bisschen Geld abzurufen. Nein, vielleicht eine Freiburger oder sowas. Nein, das ist ja eine Art Verarsche gewesen des amerikanischen Privatfernsehens. Man seppt sozusagen immer zwischen den Kanälen hin und her, was wir damals gar nicht kannten, was wir nicht nachempfinden konnten, weil wir hatten kein Privatfernsehen in den 80ern. Das war was typisch amerikanisches.
Man musste zum Seppen ja auch aufstehen bei uns. Das war so mühsam.
Ja. Ich kann mich
zwischen den zwei Programmen hin und
her. Wir hatten einen VHS-Rekorder, der war schon mit Fernbedienung, aber die war noch mit einem Kabel verbunden.
Hatten wir auch. Und kurzes Kabel, wie beim Raclette.
Also du konntest es nicht irgendwie auf dem Sofa bedienen, sondern du musstest dann immer noch mal davor stehen.
1,50 oder so.
Ja, vollkommen Irrsinn. Und auch diesen Film, Abraham Zucker hat dann ganz viele andere Filme in den 80ern gedreht. Dazu zählt dann Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Top Secret, der erste Film mit Val Kilmer, vollkommen krank von einem US-amerikanischen Agenten in Ostdeutschland, so wie die Amis sich Ostdeutschland vorgestellt haben, in Nazi-Uniform natürlich. Sie haben gemacht Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone mit Danny DeVito und Bette Midler. Ja. Und sie verantworten auch Die nackte Kanone mit Frank Drebin natürlich. Und Leslie Nielsen in der Rolle als Frank Drebin. So erst als Fernsehserie gemacht, dann als Kinofilm mit mehreren Teilen.
Auch etwas übrigens sehr Zeitloses. Ich glaube, das kann man heute auch einen 20-Jährigen fragen. Nackte Kanone, klar, schon gesehen.
Ja, und das kennt man. Und auch hier Kentucky Fried Movie wie Leben des Brian, wie Ritter der Kokosnuss, die Sprüche aus dem Film waren Schulhofklassiker. Man konnte voraussetzen, dass jeder lachte, wenn einer sagte, katholische Schulmädchen in Not. Das war so ein Pseudo-Trailer und da gab es dann auch, weiß ich was, Linda in ihrer ersten Rolle, und dann hat man die Frau einen Abhang runterrollen sehen. Das war dann natürlich auch wahnsinnig komisch. Die Samuel L. Bronkowitz-Produktionen, die dann immer wieder als Trailer mit eingebracht worden sind, oder es gibt diese sehr schöne Folge, wo über Gerüche gesprochen wird, und dann kommen so Wohngerüche und Küchengerüche, und dann kommen die Freundin rein und dann sagt die eine, ach, raucht der Mann immer noch diese fiesen Zigarren, und die letzte sagt dann, hat hier eine Kuh hingeschissen? Und das war auch so ein Standardspruch bei uns, wenn irgendeiner reingekommen ist, hat er geguckt und gesagt, hat hier eine Kuh hingeschissen? Oder eben auch dieser wunderbare Sketch Zinkoxid und du, wo dann uns gezeigt wird, wo überall Zinkoxid drin ist und am Ende auch die Beinprothese der Mutti wegfällt und dann fällt die um und so. Es ist unglaublich komisch. Der Film hat natürlich jetzt so diesen grobkörnigen Look der 70er Jahre und sieht sehr, sehr alt aus. Aber die Witze zumindest für mich große Bedeutung, weil wir maßlos gelacht haben darüber. Und ich glaube, sie funktionieren zu einem großen Teil auch heute noch.
Du hast Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug angesprochen, 1980.
209, Sie haben Starterlaubnis.
Roger.
Hä? L.A. Startfrequenz 123.9.
Roger.
Hä?
Bitte Vektor. Over.
Was?
209, klar für Vektor 324.
Wir haben Clearance.
Roger. Was ist unser Vektor, Victor?
Tower hat Clearance gefunkt. Over.
Hier spricht Clearance. Over.
Roger.
Hä?
Roger, over.
Was?
Hä?
Ja?
Diese dieser Film geht ja zurück auf die beiden Flugzeugkatastrophenfilme, die eigentlich aus den 70ern kommen, nämlich Airport und Giganten am Himmel. Zwei Filme, die ich fast auswendig kann, weil sie irgendwie immer liefen in Dauerschleife, tatsächlich, ja, auch im Fernsehen. Das war so ein klassischer oder ist so ein klassischer Sonntagsfilm. Und wie immer, Bruce Willis stirbt langsam, kommt ja auch mal zu Weihnachten, sind das auch so weihnachtsnahe Filme, wer auch immer sich das ausgedacht hat, dass man nah an Weihnachten sowas zeigen muss. Irgendwann hat das ja mal einer festgelegt. So ein Flugzeugabsturz, ja, wenn man dann zur Familie reist und fliegt, warum denn nicht? Und die beiden Filme kann ich wirklich fast mitsprechen, weil ich sie so oft gesehen habe, weil sie so oft liefen. Und deshalb ist die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug einem natürlich so nah, wenn man das Original kennt. Ja, ein cooles Teil. Das ist auch ein Ding, das kann man auch heute noch gucken.
Und ich glaube, das macht viel von diesen Filmen auch von Zucker und Abrahams aus. Sie sind Parodien. Sie parodieren Kentucky Fried Movie zum Beispiel, die Kung-Fu-Filme. Da gibt es einen großen Mittelteil, wo also wirklich komplett so ein Bruce Lee-Kung-Fu-Film komplett veralbert wird. Sie persiflieren die Katastrophenfilme, weil es gab ja viele, also neben diesen Airport-Geschichten. Ich kann mich erinnern, wie hieß das Ding denn? Der Untergang der Poseidon.
Ja.
Ja, wo dann das Schiff kippt und dann müssen die Treppen immer hoch anstatt runterlaufen, um sich da in die Luftblase zu retten. Mhm. Natürlich fällt da einer runter und so. Und am Ende werden dann die glücklichen Überlebenden aus dem Schiffsrumpf rausgeschweißt und was weiß ich. Aber es gab eine, und du hast recht, die liefen immer am Wochenende dann im Fernsehprogramm. Und man konnte, weil es die Auswahl im Fernsehen nicht gab, wusste man, jeder kannte Airport, jeder kannte den Untergang der Poseidon und das war so ein Wissen, auf das man aufbauen konnte.
Weil die machen eben auch nur Spaß, wenn man diese Stücke kennt, genau wie die nackte Kanone. Wenn ich das alles, was da durch den Kakao gezogen wird, eben nicht im Original kenne, macht es nur halb so viel Spaß. Nämlich, es macht trotzdem Spaß, aber natürlich ist das Sahnehäubchen.
Und die anderen typisch amerikanischen Serien, von mir so ein bisschen Einsatz in Manhattan mit Kojak. Aber das konnte eben vorausgesetzt werden. Ja, wir beklagen das ja immer wieder, dass wir sagen, das geht heute nicht mehr, weil das so unglaublich breit ist. Damals war dieses allgemeine Wissen oder dieses Popkulturwissen war einfach da und war vorhanden. Deswegen war das relativ simpel, sich darüber lustig zu machen. Und das ist so ein bisschen, wie es dann bis heute ja fortgesetzt wird. Also wenn man sich Scream heißen die ja, die sind ja Horrorfilme, Persiflagen auf die ganzen Slasher-Filme im Grunde genommen, die dann zwar erst in den 90ern entstanden sind, in den späten 90ern, aber auch die wussten halt, die Leute kennen Freddy und die Leute kennen den Horrorfilm und diesen und jenen und diesen Horrorfilm und konnten darauf aufbauen. Aber Persiflagen funktionieren halt nur, wenn man das Persiflierte auch kennt. Ja, genau. Nackte Kanone, wie gesagt, der erste Teil 88, großartig, Leslie Nielsen, die Rolle seines Lebens, glaube ich, mit Frank Drebin und
Wir brauchen also jemanden, der ins Statesville-Gefängnis geht.
Das werde ich tun.
Frank, unmöglich, ich würde nie wieder ruhig schlafen können. Wenn Rocco rausfindet, dass du Polizist bist, wäre das sowas wie dein Tod.
Du weißt ja wohl, dass Tod mein zweiter Name ist.
Was ist mit Jane?
Ihren zweiten Namen kenne ich nicht, aber ich muss es einfach tun.
Auch da unglaublich viel schöne Slapstick-Szenen wie Wortspiele und
Auch Presley-Witwe, Priscilla Presley, spielt mit grandios. Also dieses Team, dieses Pärchen, was sie da geben und spielen, einfach köstlich.
Wo wir gerade bei den Wortspielen sind, neben diesem körperlichen Humor, ist ja der Wortwitz bei diesem Film wirklich exorbitant. Und zum Beispiel auch bei Top Secret, das verdanken wir den damaligen Synchronstudios, wo wirklich sehr, sehr gute Synchronregisseure saßen und auch nicht nur die Regisseure, sondern auch das Synchronbuch geschrieben wurde und die es geschafft haben, oftmals sogar über die Witzigkeit des Originals hinauszugehen, indem sie dann andere Witze erzählt haben, die vielleicht oder die Originale haben zu sehr auf amerikanische Dinge angespielt. Und das musste anders transportiert werden. Eine Tradition, die wir schon aus dem Fernsehen hatten in den 70er Jahren, die aber in den 80er Jahren dann weitergingen. Also Top Secret ist zu großen Teilen, glaube ich, im Deutschen anders als im amerikanischen Original. Aber die Witze zünden dort natürlich, sechseln die im Original, sprechen die so ein Fantasiedeutsch. Ja, wird viel, viel witziger, wenn dann dieser sächsische Dialekt damit reinkommt und anders erzählt wird. Also eben ohne diese Fähigkeiten, ich glaube, wenn man auch sieht, die Zeit, die vergangen ist, also es ist heute was ganz Normales, wenn ich sage, damals der Film ist in den USA 79 erschienen, dann ist der bei uns 80 oder vielleicht erst 81 in die Kinos gekommen. Das war die normale Bearbeitungszeit und Zeitverzögerung, die wir hatten, dass etwas zeitgleich in den Vereinigten Staaten, wie in Europa, wie in Asien startet, gab es damals überhaupt noch nicht. Also ich weiß auch, der allererste Star Wars, da hatte ich einen Freund, der war als Austauschschüler in den Vereinigten Staaten, der kam dann wieder, der hat mir von diesem Film erzählt, war vollkommen begeistert und ich musste noch 2 Jahre warten, bis ich ihn hier sehen konnte. Also auf der einen Seite ätzend, auf der anderen Seite hatte man aber als Synchronstudio oder als Synchronautor die Zeit, sich sehr, sehr liebevoll um die deutschen Texte zu kümmern.
Das Thema Synchronisation auch nochmal gut. Also ich glaube, kaum ein anderes Land macht sich so viel Mühe mit Synchronisation. Das wird ja auch immer hoch gelobt. Ich glaube, jeder, der schon mal im Italienurlaub Derek gesehen hat, der weiß auch was Schönes aus den 80ern. In den 70ern schon begonnen, aber ich glaube, das lief bis in die 80er, ne? Der gute alte
Gefühlt lief Haus der Tappert. Bis vorgestern.
bis vorgestern. Aber wer das sich schon mal angeguckt hat, da ist die Tonspur ja irgendwo, also eigentlich der Film ist schon zu Ende, da spricht der Synchronsprecher, der Italienische immer noch, ist heute ein bisschen besser, aber die Deutschen haben da schon immer extrem viel Wert drauf gelegt. Und dann ist es tatsächlich so, selbst wenn man gutes Englisch spricht und sich so einen Film dann im Original anguckt, ist es häufig, so geht es mir, bei diesen Produktionen, bei Serien ist es ein bisschen anders, da mag ich Originale oft lieber, aber bei diesen Produktionen oft so, dass sie für mich weniger witzig sind, weil man sich so auf dieses deutsche Synchronbuch, auf die Texte, auf die Witze, man wartet ja schon so innerlich auf einen bestimmten Knaller oder Kracher und da mag ich die Synchronisierten, die Deutschen, fast lieber.
Also ich hätte, glaube ich, Schwierigkeiten mit 16 oder 17 auch gehabt, einen Film im Original zu sehen
hätte ich auch nicht und ihn zu verstehen. Genau, aber auch heute, wenn man nochmal guckt, ne, sind mir die Deutschen näher und wenn ich sie überhaupt gucken würde, dann tatsächlich auf Deutsch auch nochmal.
Man kann tatsächlich, wenn man über die lustigen Filme der 80er spricht, das eben an Kollektiven ausmachen, wie einer Komikergruppe oder wie eben den Brüder Zucker und Abrahams und an einzelnen Schauspielern in der Tat auch. Und jemand, der das alles in Personalunion war, nämlich Regisseur und Produzent und Drehbuchautor und Schauspieler, war Mel Brooks. Und Mel Brooks, der schon in den 70ern großartige Filme gemacht hat, mit Frankenstein Junior zum Beispiel, und auch noch einigen anderen, wunderbar, also der Frühling für Hitler und sowas, Sein oder nicht sein, hat in den 80ern auch nur 2 Filme eigentlich gedreht, wobei der eine einen Kultstatus hat, ich habe ihn jetzt auch gerade noch mal in Teilen wiedergesehen und ich habe wieder Tränen gelacht, Die verrückte Geschichte der Welt 1981 und ein Film, der heute gar nicht mehr geht, 1987 Spaceballs.
Ja, geht gar nicht mehr.
Spaceballs ist hysterisch.
10 Sekunden ausschalten.
Der ist so hysterisch und der ist so drüber, also ich weiß gar nicht, welche berauschende Mittel man nehmen soll, um diesen Film noch durchhalten zu können oder wie man sich selber runtersedieren muss, um das auszuhalten. Aber Die verrückte Geschichte der Welt, das ist tatsächlich auch etwas, was ich als Klassiker bezeichnen möchte. Die verschiedenen Stationen, die er hat, es geht in der Steinzeit los, er geht dann bei Moses weiter, der die 15 Gebote bekommen hat, dann rutscht ihm eine Steintafel aus der Hand, dann sind es eben nur noch die 10 Gebote, die
passiert.
Wir haben. Ja, und dann diese wunderbare Geschichte im alten Rom, mit den Eunuchen und der alten Leier, die dann der Kaiser haben möchte, oder wo er dann zum Beispiel auch als Kellner auftritt beim letzten Abendmahl und ihn dann immer wieder versucht, den Aposteln die übrig gebliebene Tagessuppe aufzuschwatzen, was im deutschen Netz als Witz nicht funktioniert, aber im Englischen das letzte Abendmahl ist Last Supper, also die letzte Suppe kann man durchaus so übersetzen. Und geht dann weiter über die spanische Inquisition und mündet dann in der französischen Revolution mit den Pisspagen und Bernays, der heute so soßig ist.
Gib mir meine alte Leier!
Die alte Leier, also bitte, ja?
Ich habe schon 1000 Mal gesagt, ich war es nicht, ich war es wirklich nicht. Sie können ja meine Frau fragen und der Scheck ist in der Post.
Ich wollte nicht diese alte Leier! Raus damit sofort!
Unglaublich viele schöne Witze, die da drin sind.
Aber ködere nicht des Köders Köder, denn der Köder mit dem Köder ködert.
Na klar.
Und wo wir sehr, sehr gelacht haben. Ich weiß, ich habe den damals im Kino gesehen und dann auch immer wieder versucht, auf anderen Medien ihm habhaft zu werden. Ich glaube, ich habe ihn sogar heute noch im Keller, allerdings als DVD, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, also ich habe ihn auch auf DVD gesehen, klar. Mel Brooks, ja auch jemand, der in der Recherche uns interessiert hat, wo wir nochmal nachgelesen haben, der auch mit Hitler-Parodien ins Rennen gegangen ist, der, und das ist eben dann nochmal interessant, Jude ist, die Mutter jüdischer Abstammung, und interessant, wie er sich eben diesem Thema so unglaublich dann auch humorvoll letztlich nähert und das verarbeitet. Das ist einer der Künstler, auch das haben wir in der Recherche herausgefunden, der die vier wichtigsten Auszeichnungen der US-Unterhaltungsbranche bekommen hat, nämlich den Grammy, den Oscar, den Tony Award und den Emmy. Und das waren gar nicht so viele bisher. Wir sind auf 15 gekommen, ne?
Ja.
Genau. Vielleicht sind es mittlerweile mehr, aber das war unser Stand und ist eben deshalb einer der Großen der 80er.
Es gibt einen Film aus den 70ern, den ich damals gesehen habe, den ich auch noch sehr empfehlen möchte, weil er immer noch sehr, also abgesehen, aber er hat ihn damals mit dem viel zu früh verstorbenen Marty Feldman gedreht, Silent Movie, einen kompletten Stummfilm, wo sie eben versuchen, als Dreiergespann in Hollywood die Leute zu überreden, doch das Geld zu geben für einen Stummfilm, weil sie es für eine großartige Idee halten. Und die sagen, ja, da müsst ihr aber Stars mitbringen, und dann versuchen sie Stars wie Steve McQueen und Liza Minnelli und so weiter zu überzeugen. Und ein kleiner Fun Fact bei dem Film Silent Movie, wer ihn sich mal angucken möchte, ich halte ihn auch noch für einen großen Film nach wie vor. Es gibt nur ein einziges Wort, das in diesem Film gesprochen wird, das ist das Wörtchen non. Und das wird von Marcel Marceau, dem Pantomimen, gesprochen. Also auch das wieder, sich so auszudenken, ist ein Riesenclou. Also wunderschöner Film, Silent Movie, und auch die verrückte Geschichte der Welt. Wer also ein bisschen auf die 80er Jahre komischen Filme sich angucken möchte, die beiden seien ihm ans Herz gelegt.
Ein Film, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man über Filme, über Komödien in den 80ern spricht, Ghostbusters. Yeah. Tatsächlich war ich nie Fan. Bist du richtiger Fan? Warst du richtiger Fan?
Ich habe ihn gesehen im Kino damals. Es war ein Film, um den ein unglaublicher Hype gemacht wurde. Der hat diesen legendären Song. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in die Zeit rein, wo die Musik eine Rolle spielte. Also wenn man auch an sowas wie Beverly Hills Cop denkt mit Eddie Murphy. Also kann gar nicht nachsingen, aber ihr wisst, was ich meine. Und auch Ghostbusters. Ja, also lief hoch und runter, und es wurde schon eine Vorspannung aufgebaut, die der Film selber eigentlich gar nicht so unbedingt gehalten und getragen hat.
Wurde extrem vermerchandised. Also ich glaube, es
vom Auto über die Figuren, über
Radiergummi, Federtaschen. Also ich glaube, nichts, wo dieses Ghostbuster-Logo nicht drauf war, hat man richtig Geld mitverdient. Ich kenne aber viele, auch in meiner Familie, die lieben, auch bis heute total gerne gucken und sich freuen, wenn man denn dann nochmal analog irgendwo reinsäppt und da läuft Ghostbusters, dann bleibt das auch. Und ganz interessant, das schafft es auch tatsächlich in die jüngeren Generationen, zumindest meiner Familie. Wenn ich meinen Neffen angucke, der ist Mitte 20, der kennt die auch alle.
Ja, weil die Figuren und auch das Auto sehr ikonisch wurden, also mit diesem lustigen Backpack hinten drauf und den Strahlen, die sie kreuzen müssen und sowas. Das hat sich ein bisschen von dem Film eigentlich gelöst und hat es tatsächlich geschafft, dann als Bestandteile da zu bleiben. Also ich kann mich erinnern, es war Warner Brothers Studio oder keine Ahnung, da gibt es dann auch noch, oder Universal, die Ghostbusters schon. Da kommen die immer mit dem Film gefahren, genauso wie immer Jake und Albert Blues als Blues Brothers in ihrem schönen Oldsmobile vorfahren. Also das sind so Bilder, so Ikonen, Bestandteile. Der Film selber hat das damals schon nicht getragen, trägt das heute eigentlich auch nicht mehr, war aber extrem erfolgreich letztendlich. Über 4 Millionen Zuschauer haben den Film allein in Deutschland gesehen. Und spannend, wenn wir gerade über Mel Brooks gesprochen haben, wir haben hier einen anderen Star in einer Rolle, der dann in den 90ern eigentlich erst richtig aufgedreht hat, und das war Bill Murray, der junge Bill Murray, der vorher auch einen sehr komischen Film gemacht hat, nämlich Ich glaube, mich knutscht ein Elch, der ist komplett in Vergessenheit geraten, schade eigentlich, war lustig. Der tauchte dann dort auf, hat dann in den 80ern noch ein paar andere Filme gedreht. So richtig komisch ist Bill Murray erst in den 90ern geworden, und wenn es nach mir persönlich geht, ist das tatsächlich ein Schauspieler, der eigentlich mit zunehmendem Alter immer besser wurde, jetzt im hohen Alter und Lost in Translation zum Beispiel, der hat auch so ein Knautschgesicht. Ich glaube, dieses Knautschgesicht wird auch im Alter besser, weil dann die Falten noch mehr so, es gibt auch so Hunde, die so Knautschgesichter haben.
Wird er so gemütlich?
Ja, dann wird er so ein bisschen gemütlich und die Verzweiflung kommt ein bisschen mehr durch. Aber die Karriere von Bill Murray ist durch Ghostbusters tatsächlich extrem befördert worden.
Ja, ein Film, auf den ich mich extrem gefreut habe, auf dem ich mich extrem freue, weil, und wer alte Folgen von uns hört, wir haben ja schon mal über das Thema technische Ausstattung gesprochen und was man da in den 80er Jahren so zur Verfügung hatte. Wir hatten ja diesen berühmten gemieteten Videorekorder und eben auch eine nur sehr überschaubare Sammlung an Videokassetten, VHS. Diesen Film hatte ich aber eben auch als Kind und wenn da mal Löcher hätte reinbrennen können und der Videorekorder das gemacht hätte, durch vieles Gucken, dann wären da viele Löcher drin. Ich spreche von einem Film, der 1986 ins Kino gekommen ist, von Ferris macht Blau. Und als du gesagt hast, Mensch, Ferris macht Blau fehlt uns noch, tatsächlich irgendwie ist der uns erstmal durchgerutscht, sofort kann man bestimmte Passagen, Bueller.
1930 hat das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet zur Milderung der, wer weiß es, der großen Depression. Dieses Gesetz hieß, wer weiß es, das Zollgesetz. Das Hardy Smoot Zollgesetz, welches die Zölle senkte oder hob, wer weiß es, dass die Zölle anhob mit der Absicht, die Staatseinnahmen zu erhöhen.
Grandios gespielt, natürlich auch völliger Blödsinn, wie so vieles in dieser Zeit, aber toller Film. Und du mochtest ihn auch, ne?
Unglaublich. 86 war ich 20 bereits schon. Ja. War für uns ein Highlight. Ferris macht Blau, ganz häufig gesehen, immer wieder gesehen, weil es eben, er passte in eigentlich ein anderes Genre hinein. Wir reden ja heute über die komischen Filme.
Ja.
Er ist ein komischer Film, keine Frage, aber er hat dieses Highschool-Movie oder die Highschool-Filme mit aufgenommen. Da gab es ja auch in den 80ern Highlights, Breakfast Club zum Beispiel. Don't you forget about me. Und Pretty in Pink, ja, Molly Ringwald zum Beispiel als Schauspielerin, die in diesem Film mitgewirkt hat. Und diese Highschool-Dramen, die haben wir genauso gern gesehen. Das waren super Kinos, super Filme, die wir im Kino gesehen haben, die uns auch mit der Musik natürlich sehr stark bewegt haben, die so ein bisschen. Die Schauspieler waren so unser Alter, das hat uns dann so ein bisschen verbunden, hatten auch die Probleme mit erster, zweiter, dritter Liebe, unglücklich verliebt und da und dort und Eltern sind doof und was weiß ich. Verstehe ich gar nicht. Wie kommt meine Tochter da nie in dieses Alter rein?
Doch.
Furchtbar. Und dann kam Ferris und Ferris hat das Ganze unglaublich überdreht, ja, weil Ferris hat immer die Schule geschwänzt, hat immer Blödsinn gemacht. Ferris hat tatsächlich als Figur Matthew Broderick, der ja dann jetzt auch mit hier die von Sex and the City, wie heißt die da mal schnell? Ja, mit der ist er verheiratet.
Genau, mit der.
Und oh Gott, meine Frau killt mich, dass ich den Namen von dieser Schauspielerin nicht weiß.
Komm auch gar nicht drauf. Nee.
Jessica Parker.
Yes.
Yes, natürlich. Siehst du, Gott sei Dank ist mir so eingefallen. Ich habe nicht gegoogelt, das ging jetzt auch, wäre auch gar nicht gegangen so schnell in der Zeit. Nein. Und Ferris hatte etwas auch mitgebracht, was zu dem Zeitpunkt auch noch relativ ungewöhnlich war. Er hat nämlich mit uns gesprochen. Er hat immer wieder diesen Film aufgebrochen, indem er sich weggewendet hat aus der Szene und sozusagen von der Leinwand runtergeguckt hat und uns angesprochen hat und uns zu Komplizen gemacht hat. Noch viel mehr, als es die Geschichte vielleicht gemacht hat. Und das auf eine sehr coole Art, auf sehr, sehr lustige Art. Allein auch die Szene, wo sie dann von seinem Freund Cameron oder von dem Vater seines Freundes Cameron den sündhaft teuren Ferrari ausleihen und dann kriegt er Panik und sagt, oh Gott, der hat ja den Kilometerstand und dann bocken die den ja auf und lassen den rückwärts laufen mit einem Steinbeschwert und um diese Kilometer wieder, diese Zähler zurückzudrehen, was natürlich absurd ist. Natürlich rutscht er von den Böcken runter. Natürlich. Und dann, unglaublich.
Die grandiose Verfolgungsjagd von dem Schuldirektor Rooney, der von dem Rottweiler angegriffen wird, so toll gespielt. Die Schwester gespielt, Jeannie heißt seine Schwester in dem Film, die Schwester von Ferris, die uns davor vermutlich oder danach mit Dirty Dancing begeistert hat, Jennifer Grey. War das davor oder danach?
Dirty Dancing müsste vor 86 ja. gewesen sein.
Finden wir noch raus und liefern wir unter Umständen nach. Aber diese Geschwister, die und wer Schwester oder Bruder zu Hause hatte, die eigentlich in Konkurrenz stehen und du bist eine faule Sau und ich muss hier alles machen und du bist aber trotzdem der Familienliebling und die Mama liebt dich trotzdem. Also diese Flächen der Reibung und ganz zum Schluss aber halten die eben doch zusammen. Und also Geschwisterliebe, all das sind Themen. Und ich habe den Film dann ja erst in den 90ern auch richtig verstanden als 78er-Jahrgang, aber rauf und runter geguckt.
Ja, ja. Also ja,
konnte ich mitsprechen.
Die VHS-Kassette, das Band glühte. Yes. Der Ferrari im Übrigen, der dort geschrottet wird, ist ein äußerst seltener und extrem teurer Ferrari. Und tatsächlich war der so teuer, dass sie ihn nicht verwenden konnten. Und sie haben ihn dann mit Fiberglas nachgebaut als Aufbau. Was dann allerdings auch zur Folge hatte, dass Ferrari eben die Produktionsfirma verklagt hat wegen der Verwendung ihres Logos, zu dem sie nie autorisiert waren. Aber ich glaube, den Prozess haben sie dann nicht gewonnen.
Ein Fisch namens Wanda.
Da ist er wieder, der John Cleese, von dem wir gerade gesprochen
Ganz
haben.
Ganz genau.
Ja, 1988. Wie war das nochmal im Mittelteil? Immer wieder gern genommen. Bis heute, also ein Spruch, den ich bis heute verwende, wenn jemand lange spricht, dass ich dann am Ende einfach sage, wie war das nochmal im Mittelteil? Und diesen konsternierten Blick der Leute dann zu ernten. Ja, großartig. Kommt aus diesem Film.
Stimmt. Ich muss lachen, weil ich die Situation...
Ich denke mir gerade, warum spricht denn der Herr Lehmann? Ich gucke gerade auf meine Notizen runter und dann sehe ich, dass der da am
wirklich Lachen schön. Ist.
Ja.
Ein Fisch namens Wanda. Wanda, wenn du... sag mal, den Film geliebt?
Ja. Hatte wahnsinnige... fangen wir andersrum an. Es ist eine amerikanisch-englische Koproduktion. Wir haben super amerikanische Schauspieler und super englische Schauspieler. Michael Palin und John Cleese von Monty Python sind mit dabei und auf der anderen Seite Jamie Lee Curtis und Kevin Kline. Ich glaube sogar Kevin Kline, einer seiner Durchbruchrollen, die er dort hatte. Und das sind Humorwelten aufeinander getroffen, die aber super funktioniert haben. Und das ganze Ding ist so eine, ist ja eine Gaunerkomödie. Es wird ja eingebrochen und dann geht es um die Beute und wer die Beute hat und sowas alles. Und er erinnert von der Geschichte her und auch von dem Wortwitz, der da ist, an die klassischen Screwball-Comedies aus den 40er Jahren. Und es geht Schlag auf Schlag und das macht ihn zu einem wirklich sehr, sehr guten Film auch. Wobei ich habe nur die Ausschnitte nochmal gesehen beim Raussuchen. Im Übrigen, es gibt zu dieser Podcast-Folge eine Google-Playlist, wo ich so einige von den großen Szenen auch nochmal zusammenstellen werde. Das heißt, wer jetzt überhaupt nicht weiß, worüber wir sprechen, der kann sich dann gerne, ist in Shownotes der Link drin, sich dann nochmal durchklickern und kann sich so das ein oder andere auch noch anschauen. Und es hat ein sehr, sehr hohes Tempo. Ich weiß nicht, ob er heute noch tragen würde. Aber er hat eben auch weil sie viel improvisiert haben. Also Otto, der ja leicht dämliche vierte, fünfte Rad am Wagen, der ja dann immer selber an seiner Achsel riecht zum Beispiel, um sich scharf zu machen. Auch das ist ein unglaublicher Brüller gewesen. Also es passte vieles zusammen und Wanda war auch ein sehr, sehr großer Erfolg an den Kinokassen und später dann auch tatsächlich in der Weiterverwertung hat er sehr, sehr viel Geld eingespielt. Sie haben dann ja tatsächlich noch diese Zoo-Geschichte gemacht in den 90er Jahren mit dem gleichen Team und haben gesagt, ja, es ist keine Fortsetzung, aber doch so ein bisschen, der ist dann brutalst gefloppt, der war auch überhaupt gar nicht mehr komisch.
Ein Fisch namens Wanda 1988.
Tatsächlich übrigens, als kleiner Funfact, hat sich damals im Kino jemand zu Tode gelacht. Der 71-jährige dänische Arzt Ole Bentzen ist aus Herzversagen, aus Fröhlichkeit gestorben. Sein Lachen hat die Kontraktion der Herzmuskeln so stark beschleunigt, dass das Organ darin gehindert wurde, genügend Blut ins Gehirn zu pumpen. Also der Film muss komisch gewesen sein damals, wenn sich Leute da tatsächlich totgelacht haben.
Ist das jetzt ein schöner Tod? Das klären wir an einer anderen Stelle, ne?
Man kann sich fragen, wie das im Mittelteil war.
Police Academy, klar. Über die müssen wir sprechen. Gefühlt unzählige Teile, auch etwas, das man heute nur noch sehr schwer ertragen kann. Was aber, finde ich, an so einem verregneten Herbstsonntag, wenn das dann irgendwie so kommt und man hat so Second Screen dabei oder man liest vielleicht gerade im Feuilleton und nebenan, Partnerin oder Partner schauen rein, dann kann das irgendwie so plätschern und dann gibt es immer noch auch Szenen, die witzig sind. Wird ja viel mit Stimmen gespielt, ja, also auch witzige Szenen, aber etwas, wo man jetzt sich hinsetzt und sagt, Mensch, jetzt gucken wir mal eine Folge Police Academy, 90 Minuten, schwer vorstellbar.
Schwer, also es gibt, glaube ich, insgesamt 7 Filme.
Genau.
Und ich habe also bei weitem nicht alle 7 gesehen. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 oder 3 gesehen. Ja, der dritte war schon Schrott. Die ersten beiden, die waren richtig gut, weil die auch sehr, sehr schräg waren. Auch hier wieder Mischung aus Wortwitz und Slapstick. Die Police Academy, die Stadt, im ersten Teil 1984, die Stadt lockerte Zulassungsbestimmungen zur Polizeiakademie, woraufhin wirklich jeder, der nichts Besseres zu tun hat und keinen anderen Job findet, dann dort aufschlägt. Und nun soll also aus dieser Chaostruppe Polizisten gemacht werden. Und ich erinnere mich an Hightower, den ganz, ganz großen. Dann hatten wir Tackleberry, der Waffennarr, der alles über den Haufen schießt und so ein bisschen der Hillbilly-Hindlerwäldler ist, den wir dort haben. Wir haben mit Mahoney, Steve Guttenberg damals, die tragende Figur. Wie hieß denn die mit der piepsigen Stimme? Denn weiß ich gar nicht mehr.
Ah ja, warte.
Mit Hightower musste ich nicht mal zusammen Dienst machen, das war zu lustig. Das war einfach komisch, weil diese unterschiedlichen Charaktere kamen und das trug auch noch so ein bisschen über den zweiten Staffel hinweg, weil sie in der ersten sind sie dann sozusagen aufgenommen worden in die Polizei und in dem zweiten Teil müssen sie dann tatsächlich ihren Dienst antreten. Und müssen einen Bezirk in Ordnung bringen, der von einer Straßengang terrorisiert wird. Die beiden Teile, zeitlich auch relativ dicht aufeinander innerhalb von einem Jahr, waren tatsächlich komisch. Dann sind nach und nach die Figuren ausgestiegen und es kamen andere hinzu. Und das hat dann tatsächlich einfach nicht mehr den Spaß gebracht, der dabei war. Es sind viele Slapstick-Einlagen dabei. Wir haben komplett überzogene Verhaltensweisen der Charaktere. Es ist so ein Blödelfilm gewesen.
Blödelfilm trifft das, finde ich.
Man hat im Kino viel gelacht. Du hast keine Substanz mit rausgenommen. Du hast den halben Film auch schon 20 Minuten nachdem du das Kino verlassen hast, hast du den Film auch schon wieder vergessen gehabt. Und so 3-4 Witze sind dann vielleicht noch hängen geblieben. Aber das war es dann auch. Aber es hat nicht wehgetan.
Leichte Kost.
Ja, leichte Kost. Würden
wir vielleicht heute sagen, oder?
Aber war durchaus erfolgreich. Also haben viele gesehen. Der erste 84 war ich 18. Also kommt auf jeden Fall hin. Und das ist auch so ein Familienspaß. Also natürlich werden da sehr viele Schusswaffen eingesetzt, da stirbt aber keiner. Da wird auch nie einer ernsthaft verletzt oder so, weil die sind alle zu blöd, um zu treffen dann dabei. Also das ist relativ kinderfreundlich, den man dann dort hat.
Ein Film, auf den ich mich jetzt richtig freue, weil er für mich bis heute ein großer Film ist, das ist Ödipussy. Gucken wir mal ins Deutsche. Kino 1988. Überschrift Loriot.
Früher ist mein Mann noch viel geschwommen.
Benzberg.
Mein Mann ist vor 8 Jahren verstorben.
Vor 14 Tagen ist Regierungsdirektor Gröbe gestorben.
Dr. Krakebusch ist letzte Woche gestorben. Kannten Sie Dr. Krakebusch?
Nein.
Das war der Ehrenpräsident vom Hundezüchterverband.
Wir hatten einen Pudel im Nebenhaus.
Frau Dr. Tietze hat noch keinen Tee.
Oh.
Ohne Doktor, bitte. Meine Tochter ist Psychologin, Diplompsychologin.
Ich dachte, Frau Dr. Tietze ist Wissenschaftlerin.
Mama, Frau Tietze behandelt vor allem...
Das kann mir ja auch Frau Tietze erklären.
Ich habe eine Praxis, in der ich vor allem Menschen berate, die in ihrem Privatleben
Möchten Sie noch ein Tässchen?
Oh nein, vielen Dank. Meine Tochter hat in Hamburg studiert. Sie tanzt auch sehr hübsch.
Ach Mutter. Was nimmst du mit aus dem Film, wenn du den jetzt so im Elevator-Pitch, sei fleißig, sag's in 30, fass den mal zusammen in 30 Sekunden.
Oh, in 30 Sekunden ist das sehr schwer. Ödipussy, Loriot ist ein klassisches Muttersöhnchen, das er spielt, der immer noch bei seiner Mama lebt, der auch in dem Stoff- und Möbelgeschäft Winkelmann und Sohn weiter tätig ist. Er hat den Laden nach dem Tod seines Vaters übernommen und er lebt in der Obhut seiner Mutter Luise, die ihn, wie gesagt, nach wie vor wie ein Kind versorgt und er ist, glaube ich, schon weit in den 50ern und auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht verstehen kann, warum sich ihr Sohn jetzt eine eigene Wohnung nimmt letztendlich und auch von Mutti eigentlich weg möchte. Und er verliebt sich dann tatsächlich auch das erste Mal. Und da geht natürlich alles schief, was schief gehen kann. Und es gibt in dem Film natürlich Loriot-Humor, wie man ihn aus den Sendungen kennt. Und es gibt so zwei Szenen. Eine ganz große Szene ist, also er hatte immer die Freundin von seiner Mutter zu Besuch, die Scrabble-Szene, ja, wo sie dann erst Schwanzhund legt und Hundnase und danach legt sie Schwanzhund.
Genau.
Hundnase ist ja kein Begriff und dann legt sie Schwanzhund und dann streiten sich die älteren Damen darüber. Also es sind so kleine Miniaturen. Also Ödipussy ist jetzt nicht der brüllende Schenkelklopfer. Nein. Ja, sonst hat diesen feinen Humor, diese Beobachtungsgabe von Loriot, genau, die er immer hatte und die Absurdität von Alltagsszenen eigentlich aufzuzeigen, indem er sie ein bisschen überdreht. Nicht viel, aber ein bisschen überdreht. Ja.
Und das ist eben so ein Film, wie für mich fast alle Loriot-Stücke, den würde ich mir jetzt nicht anmarkern im Fernsehprogramm. Ich muss um 20:15 zu Hause sein, Ödipussy kommt. Aber wenn ich da reinseppe, den kann ich auch angucken.
Ja.
Also ohne Probleme. Wurde übrigens in Berlin gedreht, in Berlin-Lichterfelde, in der Ringstraße gedreht, im Jahr 1987, relativ schnell, Mitte September bis Mitte November etwa. Und diese berühmte Villa, die man dann auch sieht, ist eben in Lichterfelde zu Hause. In Mailand wurde gedreht, in einem Hotel. Und dieser Bezug zu Berlin, den ja auch Loriot immer wieder hatte, der kommt dann natürlich auch durch. Du hast was gefunden, fand ich ganz schön. Wir sind in der Vorbereitung ja immer so, dass wir Überschriften und setzen und dann recherchiert jeder und guckt jeder und steuert was bei. Du hast was zum Thema Loriot, Ödipussy und Ostberlin als Überschrift gefunden.
Ja, wir reden ja von 1988. Das heißt, das Klima zwischen Ost- und Westberlin war ja schon ein anderes. Es gab ja immer mehr Westen, immer mehr Stars, die auch im Osten Ostberlin aufgetreten sind. Und tatsächlich ist Ödipus ja ein Film, der sowohl in Ostberlin als auch in Westberlin gezeigt wurde. Und die Premieren fanden am gleichen Tag statt, nämlich am 9. März 1988 um 17 Uhr im Kosmos-Kino in Ostberlin und um 20 Uhr dann im Gloria-Palast, den es ja leider mittlerweile nicht mehr gibt in Westberlin. Loriot war bei beiden Veranstaltungen zugegen. Er stammte aus Brandenburg, war dort geboren und hatte bereits mit Evelyn Hamann auch in Ostdeutschland eine Reihe von Lesungen gehalten. Und es war die erste und auch die einzige Uraufführung im geteilten Deutschland, die in beiden Landesteilen am selben Tag stattfand. Und also eine kleine Besonderheit, das heißt, trotz der Teilung, der deutsche Humor war unteilbar.
Genau, und was ihr da draußen nicht wissen könnt, das ist deshalb auch nochmal erwähnenswert, weil wir heute den 2. Oktober 2019 haben, an diesem Tag, heute und jetzt nehmen wir nämlich diese Folge auf und wir sind ja im 30. Jahr des Mauerfalls. Deshalb fand ich das einen wirklich interessanten und wichtigen Fun-Fact. Ja. Zwei Sachen, die uns noch unter die Nase gekommen sind, um in dem Bild zu bleiben und die nun wirklich überhaupt nicht mehr zu ertragen sind und eigentlich auch damals nicht zu ertragen waren. Ich habe sie trotzdem geguckt in Ermangelung von Alternativen. Das sind die wunderbaren beiden Filme Piratensender Powerplay und die Supernasen. Wir springen wieder ein bisschen zurück in die frühere Zeit, 80er.
Es sind insgesamt sogar vier Filme
stimmt,
gewesen. Es gab noch zwei Nasen, Tanten Super und stimmt. Den vierten habe ich, glaube ich, komplett auch verdrängt.
Ja. Stimmt, es waren insgesamt vier. Du hast mir gesagt, also wir haben die auf die Liste genommen, sozusagen in unserer kleinen, feinen Redaktionssitzung und hast aber gleich gesagt, dass die Dinger hast du nie gesehen. Wenn du dazu was sagen willst, dann musst du das machen.
Ja.
Ja, da war ein bisschen Vorwurf in der Stimme.
Nein, das war kein Vorwurf, das war Ekel, aber
noch
nein,
besser.
Nein. Also,
aber wirklich, also wer die Dinger kennt, das ist wirklich schwer zu ertragen. Es reichen einem 10 Sekunden, um auch zu wissen, welche schauspielerische Leistung Thomas Gottschalk in der Zeit abgegeben hat. Und Mike Krüger, der ja ein bisschen mehr Schauspielerfahrung da schon hatte und auch später noch mehr versucht hat zu zeigen, müssen wir sagen. Und das ist wirklich, also klamaukiger geht es kaum. Völlig sinnbefreit. So dass die Stücke, ich habe auch noch mal in zwei, drei Sachen reingeguckt in der Vorbereitung. Das wirkt so, wie als hätten die sich das auf Karten geschrieben. Also wirklich so, Regie macht Schnips. Moment, ich heiße. Also wirklich abgefahren. Ja, wer Lust hat und der damit gar nichts anfangen kann, wer aber zumindest mit Thomas Gottschalk was anfangen kann, der kann da gerne mal reingucken.
Es gibt ja auch, also eigentlich stehen, ich habe es ja nicht gesehen, aber deswegen ist es jetzt unglaublich klug, was ich sage. ohne sie gesehen zu haben.
Ich kann intervenieren, ja.
Super.
Ja.
Es gibt aber so eine Tradition. Und ich weiß, dass ich als Kind in den 70ern diese Filme sehr gern und teilweise sogar im Kino gesehen habe. Und das waren Filme mit Peter Alexander,
ja,
mit Roy Black, Heinche.
Peter
Weck. Und, ja, und das waren aber auch so klamaukige Filme. Da wurde dann vielleicht auch noch das ein oder andere Lied gesungen. Also die großen Liederfilme waren ja in den 50er, 60ern, ja, Peter Kraus und Conny Forbes und sowas, willst du mit mir gehen und so weiter, nee, wie war das, möchtest du das wissen, ach, weißt du, was du denkst, ja, weißt du, was ich denke, möchtest du das wissen, du, ich weiß es längst, meinst du etwa küssen, tun, als ob nichts mehr, fällt mir furchtbar schwer, so hatte ich dich drauf, so, das, also, auch diese Filme mag ich sehr, also diese ganzen, auch Heinz Erhardt-Filme und sowas, habe ich alle gerne gesehen, sehe ich heute auch noch gerne. Dann gab es so eine Tradition in den 70ern, die wurde schon so ein bisschen schwieriger. Mhm. Und in dieser Tradition stehen dann, glaube ich, auch dieser Gottschalk und Krüger. Und das war halt ein Humor, der war für die Filme war ja nicht unerfolgreich. Der hat vielleicht noch so einen Massenhumor getroffen und vielleicht auch den Humor einer Generation, die aus den 70ern so rausgekommen ist. Aber für mich, ja, 81 war, also schon 81, da war ich ja 15, war das nicht diskutabel. Also das war einfach uncool. Und Mike Krüger, der Song Nippel durch die Lasche ziehen und sowas. Ja, aber das war jetzt kein Grund, damals ins Kino zu gehen. Ich habe also keinen davon im Kino gesehen und auch tatsächlich nicht in irgendeiner Weiterverwertung VHS, DVD, noch nicht mal im Fernsehen habe ich das gesehen.
Ich habe es im Fernsehen gesehen und ich hatte es später, anscheinend ist es ein bisschen ja, ekel. Ja, aber zahlt natürlich auch auf die Vergangenheit von Gottschalk ein, der damals Radio gemacht hat, der heute ja beim Bayerischen Rundfunk wieder eine eigene Sendung hat, die übrigens aus meiner Sicht sehr hörenswert ist. Ich habe ein paar Mal reingeschaltet. Sie bedienen sich ja auch an großen Stücken, manche mögen es heiß. Also viele Dialoge und Gags sind direkt von Billy Wilder übernommen worden. Und die Supernasen, die stehen eben für die beiden doch markanten Nasen, bei Mike Krüger noch ein bisschen mehr als bei Thomas Gottschalk. Da ist auch letztlich der Titel genau das, was er verspricht. Zwei Nasen tanken super, da müsste ich schon lange überlegen, um was es da ging.
Wahrscheinlich sind die mit dem Auto irgendwo lang gefahren.
Vermutlich.
Man hat natürlich eine Tradition. Also es gab ja auch diese Erkan und Stefan-Filme im Grunde
genommen. Ja.
Also die sind auch aus diesem Holz, glaube ich, geschnitzt und sind schwer erträglich. Ja, also ja, manche sind, es gibt komische Filme, es gibt weniger. Also es gibt auch immer wieder, also auch Comedian wie
Kaya,
genau. Kaya Na. Ja? Der hat ja auch dann einen Kinofilm.
Ranjit.
Oh. Genau. In der Show sehr, sehr lustig, fand ich immer schön, habe ich sehr gelacht.
Ja.
Der Kinofilm ist auch furchtbar gefloppt. Ja? Also ja, das trägt dann nicht über 90 Minuten anscheinend. Es reicht für eine kleine Nummer aus, aber es ist schwer, das tatsächlich lang umzusetzen.
Bevor wir auf den großen Otto zu sprechen kommen und in das Jahr 1985 gucken, einfach nochmal genannt, Out of Rosenheim, 87, großes deutsches Stück.
Ja.
Ja, Lola 81 von Rainer Werner Fassbinder, über den man stundenlang natürlich sprechen müsste.
War der komisch? Das ist
ja, es war Satire, aber okay. Ja, doch schon.
Ging an mir vorbei.
Armin Müller-Stahl mitgespielt. Ich habe einfach, weil es für mich total wichtig war, ich war ja Kind in den 80ern,
ja.
Meister Eder und sein Pumuckl 1982. Für mich bis heute, wenn ich das so reinseppe, ich würde es einfach als liebevoll beschreiben. Es hat was Liebevolles.
Hans Clarin war damals auch die Stimme, ne?
Hans Clarin war
großartig,
ja.
Das ist uneinholbar.
Ja, und Sachen, die wir nicht näher besprechen wollen, weil man sich dann schämt, dass man der Gattung Mensch angehört, ist die Eis am Stiel-Reihe, die mit dem Teil 5 und 6 1986 und 87 in die Kinos kam. Es war mir, das kann doch nicht im Kino gelaufen sein, habe ich dich gleich aus dem Rückenmark herausgefragt. Das war im Kino.
Das war im Kino und also gerade der erste Teil, also diese Verbindung aus Liebesgeschichten, Amorositäten in den 50er, in Israel der 50er, 60er Jahre, Zachi Neu ist ja da noch vielen vielleicht in Erinnerung geblieben, in Verbindung mit der Musik, also wichtiger als die Filme, ich habe glaube ich damals den ersten, zweiten, maximal dritten Teil gesehen, wichtiger als Musik waren die Soundtracks.
Ja.
Die hatte ich glaube ich alle 8 zu Hause, weil da waren alle Rock'n'Roll, sowohl die schnellen als auch die langsamen Stücke.
In der Doppel-CD-Box.
Für die Party, bei mir war es dann noch die Vinyl-LP, aber für die Party waren das wichtig, auch diese ganzen Endtanznummern waren da drauf.
Damen waren.
Die man brauchte. Der erste Teil eigentlich heute hochgradig bedenklich. Ich glaube, ich habe es leider nicht gesehen. Es gab eine Dokumentation, wo sie nochmal mit den Darstellern gesprochen haben. Der eine war damals auch schon schwul und musste dann aber immer die Mädchen küssen, fühlte sich eigentlich da gegen seinen Willen. Es geht im Grunde genommen im ersten Teil auch eigentlich um nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Also es ist kurz vor der Vergewaltigung.
Ja.
Und das war damals aber alles kinotauglich, weil das so ein bisschen, waren so 50er und lustig. Und also eigentlich heute, wenn wir zurückblicken, wir haben ja beim ersten Mal haben wir gelacht, darüber gesprochen, dass vieles eben politisch nicht korrekt war und heute so nicht mehr gehen würde. Ich glaube, diese Serie würde so heute auch nicht mehr gedreht werden können.
Ja, was hier auf meinem Zettel steht, aber nur damit wir es für eine der weiteren Folgen nicht vergessen, wir haben ja heute den Schwerpunkt Kino, aber natürlich gab es so wunderbaren Humor auch im TV. SketchUp,
ja.
Dieter Hallervorden, Junke, Eddie Arendt und viele mehr. Freut euch auch auf diese Episode. Wir wissen noch nicht, wann wir sie machen, aber wir haben schon, es gibt schon die ersten Clipboards und die ersten Post-its mit Themen dazu.
Otto.
Ja.
Otto. 1985.
Das
Otto,
war's.
Otto, der Film. Tatsächlich einer der erfolgreichsten deutschen Filme, die es gab. Er hat 14,5 Millionen Menschen haben ihn gesehen. Das ist natürlich eine große Nummer gewesen, aber insgesamt weit über 14 Millionen Zuschauer. Er wurde zwar abgelöst dann 2001 vom Schuh des Manitou, aber auch nur, weil man tatsächlich damals nur die Zuschauer in Westdeutschland erfasst hat und das waren 11 Millionen Zuschauer. Auch Otto, der Film, lief gleichzeitig in den Kinos der DDR an und mit allen Zuschauern zusammen kommt er auf über 14 Millionen Zuschauer und ist tatsächlich damit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme seit Einführung der Zuschauererfassung im Jahr 1968.
Ja, und ja, also so viele Zitate, die wollen wir jetzt hier nicht bringen, aber da ist so viel hängen geblieben und ich glaube, ich habe den Film in den 90ern natürlich gesehen dann als junger Mensch und bestimmt auch nochmal Ende 90er. Und auch nicht nur einmal, es war auch eine der zitierten VHS-Kassetten, aber wirklich einfach grandios, ja. Harald und all diese Sachen, ja, das 10. Schaf.
Das 10.448. Schaf hieß Harald.
Es gab ein Schaf, das hieß Eberhard, dem wurde schon die Leber hart. Das 12. Schaf hieß Dörte, weil es so gern rührte. Und vieles, vieles mir einfach grandios. Heute auch wieder so ein Ding, das würde man jetzt nicht, Mensch, komm, heute Abend gucken wir Otto. Wird man vermutlich auch nicht durchkommen, also ich nicht. Weiß nicht, wie es dir geht. Könntest du sagen, den würdest du jetzt dir nochmal reinlegen in den Player?
Streamen? Das ist, ja, ich habe jetzt im Vorfeld viele Schnipsel gesehen, den ganzen Film habe ich nicht gesehen, aber viele Schnipsel. Also zum einen, Otto ist wahnsinnig jung, da könnte man sich mal drüber unterhalten, wieso der eigentlich in seinem hohen Alter noch über die Bühne hupfen muss. Ja, da müsste du eigentlich genug Geld haben, irgendwie muss man in Würde altern können. Ich weiß noch, Otto war ein Begleiter meiner Jugend. Zum einen durch die einmal im Jahr gezeigten Otto-Shows im Fernsehen, die ein Muss waren, da sprachen wir schon drüber, und die Otto-Schallplatten, die man hatte, auch da sprachen wir schon drüber, auch das ein Muss gewesen. Und man konnte die Witze von Otto runterbeten, auswendig, die waren allen komplett geläufig. Der erste Film, es folgten ja noch viele weitere Filme und ich glaube auch die nachfolgenden Filme sind tatsächlich nicht mehr an diesen ersten rangekommen. Der erste ist deswegen auch so unglaublich komisch, weil es eine Compilation war. Es war ein Best-of. Das heißt, die Handlung des Filmes ist ja durchaus notdürftig um diese Gags und um diese Sketche herumgestrickt worden. Und es hat aber funktioniert. Also der Film war wirklich komisch und man hat auch die Hälfte des Filmes im Kino nicht verstehen können, weil die Leute brüllend gelacht haben, weil die hysterisch geworden sind, weil die gar nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen sind. Die sind wirklich von einer Witzwelle in die nächste getragen worden. Das hat unglaublich gut funktioniert. Und heute ist das halt so ein Film, wo man sich freut, ihn wiederzusehen. Ja, man kann darüber nicht mehr lachen, es ist kein Schenkelklopfer, aber man sagt sich, ach Mensch, schön, den mal wieder zu gucken. Weißt du, genau, so ein Weißt-du-noch-Film. Also der ist gut gealtert, aber es ist, wie gesagt, es ist eine Aneinanderreihung von witzigen, lustigen Sketchen, die wir da haben.
Ja, also ich hat mir riesigen Spaß gemacht in diesen alten Erinnerungen und auch dann in der Recherche. Dann findet man ja auch nochmal so wie hier heute auch Fun Facts zu bestimmten Dingen, Dinge, wo man ein Aha hat, Dinge, die man vielleicht anders gesehen oder verstanden hat, wenn wir beide uns in der Vorbereitung darüber unterhalten. Das war schön.
Es gibt übrigens auch einen sehr schönen Fun Fact auch zu Otto, dem Film, den ich rausgesucht habe. Jessica Cardinal, die ja das Mädchen spielt, in das Otto sich verliebt. Im späteren Film spielt sie auch nochmal. Ich glaube, sie war in diesem Jahr in irgendeinem Trash-Format im Sommer, in irgendeinem Promi-Haus oder sowas war sie dabei. Also auch die
vermutlich nicht nackt ist,
dafür wurde sie recycelt. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel mitbekommen. Aber als sie die Rolle für den Otto-Film bekam, dachte sie nach eigenen Angaben zuerst, es würde sich um den Otto-Versand handeln. Das fand ich schon wieder charmant.
Otto-Versand
so,
Hamburg.
Ja, weil das so dämlich ist. Und ja, also auch das ja, als kleine letzte Spitze für diese Folge von dem Rendezvous unter Neonlicht.
Ja, wir hoffen sehr, es hat euch Spaß gemacht. Markus, mir hat es Spaß gemacht, sage vielen Dank. Und hast du noch ein Schlusswort für uns?
Wie gesagt, ihr findet in den Shownotes einen Link auf eine Google-Playlist. Ich stelle euch da ordentlich Material zusammen zu den genannten Filmen, die wir hier haben. Und ihr habt die Möglichkeit, dann das eine oder andere vielleicht mal wiederzusehen. Vielleicht haben wir euch auch, wenn ihr ein bisschen älter seid, dazu inspiriert, doch mal wieder die DVD-Sammlung hervorzuholen, falls ihr sie noch habt. Vielleicht habt ihr ja auch noch so das ein oder andere auf einer VHS-Kassette. Vielleicht habt ihr auch sogar noch im Keller so einen VHS-Player rumzustehen. Ansonsten sind die Dinger ja auch wertlos. Und für die Jüngeren, die jetzt vielleicht, bei denen wir das Interesse geweckt haben, die so ein bisschen jetzt denken, wow, ich muss mir das doch mal angucken, wer streamt es? Wer streamt.es? Eine wunderbare kleine App, die ich habe, und die wichtigste, glaube ich, die App, die ich am meisten benutze, einfach mal den Titel eingeben, dann werdet ihr sofort angezeigt bekommen, auf welchem der vielen Streamingdienste der Film gerade läuft.
Ob da auch die alten Schinken
und die laufen überall. Also du findest jeden Film in irgendeinem Streamingdienst, ist der gerade mit dabei. Macht euch einen schönen Nachmittag, schaut euch das mal wieder an oder guckt in die Fernsehprogramme rein. Manche Filme lohnen sich tatsächlich, sie sind gut gealtert und sind immer noch sehr, sehr komisch.
Dieser Podcast läuft auf Spotify, auf Anchor, auf iTunes, auf allen gängigen Kanälen. Wenn man Rendezvous unterm Neonlicht googelt, dann ist man erstaunt. Das füllt schon 2-3 Google-Seiten mit all unseren schönen Folgen.
2-3 Einträge, aber. 2-3 Einträge, nein, 2-3 Google-Seiten sogar.
Ja, 2-3 Google-Seiten, musst du mal gucken. Ja, und freuen uns auf eure Rückmeldungen. Vielleicht haben wir uns in irgendeinem Funfact getäuscht und ihr könnt den glaubhaft, mit Glaubhaftmachung widerlegen, wie der Jurist sagen würde, dann freuen wir uns auf eure Rückmeldung auf Facebook. Wir freuen uns aber auch auf Rückmeldungen per Mail unter unserer E-Mail-Adresse.
rendezvous@googlemail.com oder gmail.com.
Das 306. Schaf hieß Eberhard, dem wurde schon die Leber hart. Das 307. Schaf hieß Jochen, hat ständig nur gebrochen. Das 720. Schaf hieß Edeltraut, weil man's gern auf den Schädel haut. Das 721. Schaf hieß Winfried, weil man es gern am Kinn zieht. Das 990. Schaf hieß Ferdinand, dem hat der Blitz den Schwanz verbrannt. Das 1000. Schaf hieß Harald und das war 100 Jahre.
Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.